Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team und Tinnitus. Mein heutiger Gast ist zwischen Schraubenziehern, Millimetergenauigkeit und chirurgischen Präzisionsgeräten zu Hause. Richard Engelhardt ist ein echter Chirurgiemechaniker. Wir tauchen ein in seinen Alltag, die verrücktesten Werkzeuge, die kniffligsten Reparaturen und wir erfahren, was es wirklich bedeutet, wenn man lebenrettende Instrumente am Laufen hält. Hallo und schön, dass du da bist, lieber Richard.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, lieber Richard, du bist gebürtiger Schwabe, du bist im Landkreis Tuttlingen geboren und aufgewachsen, du lebst in Brandenburg und du arbeitest in Wandlitz bei Berlin. Dazu kommen wir auch gleich noch. Wir haben uns geeinigt, dass du nicht Richard genannt werden möchtest, sondern eher Richie, ne? Richie ist so sein Name, so nennen dich alle in deinem Umfeld.
Genau, das klingt ganz gut. Richard, immer nur, wenn es Ärger gibt.
Oh ja, das wollen wir heute nicht hoffen. Also heute wird es, denke ich mal, ein sehr angenehmer Podcast mit dir. Wie kam es denn dazu, dass du Chirurgiemechaniker geworden bist? Was war da so der Beweggrund? War das Liebe auf den ersten Skalpellgriff?
Es war Liebe auf den zweiten Blick, sage ich mal. Ich habe damals in der Schule gemerkt, ich bin sehr handwerklich begabt und habe dann gedacht, okay, jetzt brauche ich eine Ausbildung. Und was mache ich für eine Ausbildung? Also eine handwerkliche. Und da bin ich durch Zufall, heute glücklichen Zufall, in eine Chirurgiemechanikerfirma gekommen und habe dort kennenlernen dürfen, was ich alles machen darf dort.
Und nachdem du in Baden-Württemberg aufgewachsen bist, stand das für dich schon von Anfang an als Jugendlicher, als Kind fest, irgendwie, das soll was Handwerkliches tatsächlich werden, oder gab es da noch andere Berufe, die für dich auch in Frage gekommen sind damals?
Nee, tatsächlich war das nur das Handwerk, wo ich gedacht habe, das brauche ich, das muss ich machen, ich will mit meinen Händen arbeiten. Mir war immer ganz wichtig, dass ich ihn vorher nachher sehe.
Also so das Ergebnis auch vor dir erkennen kannst.
Genau, richtig.
Ja, und dann kam es dazu, dass du die Ausbildung begonnen hast, abgeschlossen hast. War das dann noch in Baden-Württemberg oder schon in der Nähe von Berlin?
Das war alles noch in meiner alten Heimat. Ich komme gebürtig aus Tuttlingen, wie du ja schon gesagt hast. Mhm. Ich habe meine Ausbildung in Speichingen gemacht und es war eine Firma, wo ich da meine Ausbildung angefangen habe.
Und die dann auch abgeschlossen hast vor Ort?
Genau, richtig.
Wie lange dauert so eine Ausbildung?
Die Ausbildung geht 3,5 Jahre. Mhm. Und das Besondere an der Ausbildung ist, die einzigste Schule, die es in ganz Europa gibt, die steht in Tuttlingen.
Die einzige in ganz Europa?
Genau, richtig.
Und dann kommen aus ganz Europa auch Menschen, Azubis, dorthin, nur für diese Berufsschule?
Genau, richtig. Also ich kenne jetzt nur Leute aus Deutschland, weil der Beruf ja in Deutschland nur ausgeübt wird, sage ich mal. Mhm. Aber aus ganz Deutschland kommen Leute nach Tuttlingen runter.
Und dann hat es dich aber von Tuttlingen irgendwann nach Berlin gezogen oder in die Nähe von Berlin. War das dann, was war der Grund? Der neue Arbeitgeber oder ging es eher um private Gründe, die dich dann auch in die Hauptstadt gezogen haben?
Nee, tatsächlich war es der berufliche Hintergrund. Ich bin noch relativ jung, sage ich mal, und ich war noch nicht da, wo ich hin wollte.
Ja.
Und hier in Berlin oder in Brandenburg, habe ich die perfekte Chance gesehen.
Das heißt, du hast dich beworben auf eine Stelle und dann gab es ein klassisches Bewerbungsgespräch und dann hast du die Region schon ein bisschen kennengelernt.
Also tatsächlich war das über LinkedIn. Ich wurde angehuntet, sage ich mal, über LinkedIn und dann wurde es alles interessanter und interessanter. War ich einmal vor Ort in Wandlitz und dann habe ich mir gedacht, das wird's.
Also für dich stand sofort fest, da möchte ich hinwechseln.
Genau, richtig.
Nun ist ja Wandlitz nicht Baden-Württemberg, also für alle, die uns zuhören, nicht aus der Region um Berlin herumkommen, das ist Brandenburg. Wie würdest du denn einem Laien, jemanden, der nicht aus der Gegend kommt, Wandlitz erklären?
Als sehr schön, tatsächlich. Viele Seen sind drumherum, das kannte ich von mir damals nicht, wo ich herkomme, da war alles, da musste man ein bisschen länger fahren für schöne Seen, sag ich mal. Mhm. Hier in Wandlitz eine superschöne Gegend, zwei wunderschöne Seen sind drumherum, wo man auch richtig schön Zeit genießen kann.
Ja, also dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Definitiv. Ja, wirklich, definitiv.
Ja. Warst du denn der Einzige, der dann berufswegen nach Brandenburg gezogen ist? Oder kennst du auch weitere Arbeitskolleginnen und Kollegen, die das auch für sich gewählt haben, diese Entscheidung?
Ich kenne tatsächlich nur mich, der den Schritt gewagt hat. Und alle anderen sind eigentlich Nähe Berlin.
Und gab es denn, jetzt bin ich ja selbst auch Süddeutscher, ich sag mal Stichwort Dialekteinschlag, gab es da jemals Probleme oder wurdest du offen begrüßt in Brandenburg?
Ich wurde offen begrüßt, musste zwei, dreimal hinhören am Anfang, was denn gemeint worden ist.
Ja, es beruht sich immer auf Gegenseitigkeit, oder?
Ja, genau, richtig. Ich bemühe mich, Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, das machst du ganz gut. Das ist alles wunderbar. Genau. Richie, wie erklärst du einem Laien, was du den ganzen Tag genau machst?
Ja, ich sag's immer ganz grob und dann, wenn ich merke, dass Interesse da ist, gehe ich immer ein bisschen mehr ins Thema rein. Also im Grunde sage ich eigentlich immer, ich repariere alles, was aus dem OP rauskommt.
Mhm.
Und wenn dann genauer gefragt wird, was ich da mache, dann gehe ich ein bisschen ins Thema rein.
Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Wann geht's morgens los?
Ich bin kein ganz Frühaufsteher, das bedeutet, ich fange um 7 Uhr morgens an zu arbeiten.
Ja, ist für viele schon sehr früh.
Ich kenne es nicht anders, Gott sei Dank, ja. Dann gehe ich in die Firma rein, gucke mir an, was steht an, was für Arbeit steht an. Was steht für Arbeit an? Dann gucke ich mir die Posten an. Wir haben bei uns alles immer Posten. Und dann sehe ich halt Instrumente, die aus dem OP rauskommen. Also sozusagen natürlich steril alles.
Mhm.
Dann schaue ich mir an, was muss dran gemacht werden. Zum Beispiel, ist die Oberfläche falsch? Muss ich an den Riefen was nachmachen? Also sprich im Maul. Ist das Instrument überhaupt noch reparabel? Geht da was, geht da nichts mehr? Das ist so mein Alltag, wie ich anfange.
Und dann, wenn du um 7 Uhr anfängst, naja, dann wirst du wahrscheinlich jetzt auch nicht bis 19, 20 Uhr in der Arbeitsstätte sitzen, sondern du hast natürlich auch dementsprechend früher der Feierabend.
Genau, richtig. Das ist ein Riesenvorteil. Wir können um 14.30 Uhr nach Hause gehen und das sehe ich als großen Vorteil.
Ja, gerade auch wenn das Wetter schön ist. Ja, Sommer, Brandenburg hat sehr schöne Orte, da hat man noch einiges vom Tag.
Definitiv.
Aber jetzt vielleicht mal zu den Hauptaufgaben. Also Chirurgiemechaniker. Für mich ist das ja eher so, ich kann mir das vorstellen, viel Wartung, viel Reparatur. Das ist ja schon kurz erwähnt, Prüfung, Justierung. Da geht es um chirurgische Instrumente. Was zählt denn alles zu chirurgischen Instrumenten? Also was darf ich darunter verstehen?
Also wirklich alles. Vom Skalpell bis zum bis zur Ohrenzange, bis zum Nadelhalter, sprich mit dem, wo man dann wieder Fäden zuzieht, Wundhaken, also wirklich die komplette Bandbreite, alles, was man sich vorstellen kann, was im OP verwendet wird, tut ein Chirurgiemechaniker auch wieder herstellen oder reparieren.
Mhm. Und so ein Chirurgiemechaniker, der arbeitet in der Regel in Werkstätten von Medizintechnikfirmen, aber ich glaube auch in Krankenhäusern.
Genau richtig. Wir sind bei uns in der Firma MedWorks spezialisiert auf Reparaturen.
Mhm.
Wir tun dort, wie gesagt, schon mal alles reparieren, was aus der Klinik rauskommt. Es gibt auch vereinzelte Kliniken, die ganz groß sind, die im Krankenhaus direkt eine Werkstatt haben. Natürlich ist dann aber niemand so gut wie wir.
Aber wenn ich arbeite jetzt im Krankenhaus, also ich stelle mir das jetzt so vor, dann hast du eine riesige Schale mit chirurgischen Instrumenten, die jetzt mal wieder gerade gebogen werden sollten oder gereinigt werden sollen, aber die kommen, das hat mir ein Kollege von dir mal erzählt, die kommen ja schon sauber zu euch, also die müsst ihr nicht reinigen, ja?
Genau, richtig. Wir haben den Vorteil, wir kriegen alles sauber aus dem OP raus, das hat auch mit Hygiene was zu tun.
Ja.
Da muss jeder Kunde auch was unterschreiben, dass er alles ordentlich und sauber zu uns bringt und dann, wie du schon gesagt hast, da ist alles dabei, von krumm bis abgebrochen bis... Kann es überhaupt in Menschen reinpassen? Also da ist alles dabei wirklich.
Ja, das fragt man sich ja bei vielen Sachen, ja. Wie kann das eigentlich in der Praxis funktionieren? Also das ist ja hochspannend, was ihr macht. Also für viele ist das okay, Chirurgiemechaniker, braucht man das? Natürlich, das ist total wichtig für jeden, der mal im Krankenhaus gelegen hat oder ja mit Gesundheit zu tun hat. Ohne saubere Instrumente, scharfe Instrumente funktioniert das alles nicht.
Genau, richtig. Wenn man sich mal überlegt, was das für eine Bandbreite hat, dieser Beruf, also wie wichtig dieser Beruf eigentlich ist, bedeutet keine OP ohne uns.
Mhm. Ja, ist so. Und auch kleine Abweichungen können große Folgen haben.
Genau, richtig. Also man muss sich wirklich bewusst sein, was man da macht und wo das eigentlich auch zustande kommt, also wo das eingesetzt wird. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ganz wichtiger Hintergrund.
Mhm.
Ich hatte mal das Glück, eine OP anzuschauen. Natürlich von außerhalb. Und da hat man mal gemerkt, ey, die Instrumente werden so und so eingesetzt, wie wichtig sowas eigentlich ist.
Ja, diesen Blick, den muss man natürlich auch haben in diesem Job. Man muss ja auch verstehen, warum man die Arbeit macht. Ja.
Genau, richtig.
Mhm. Was sollte ich denn mitbringen, wenn ich Chirurgiemechaniker werden möchte? Stichwort handwerkliches Geschick, Präzision, denke ich mal, oder?
Genau, also das Allerwichtigste in diesem Beruf ist, dass ich mit meinen Händen umgehen kann. Wenn ich mit meinen Händen umgehen kann, dann kann ich diesen Beruf auch super lernen. Natürlich gehört die Ausbildung dazu, die geht 3,5 Jahre.
Mhm.
Aber wenn ich mit meinen Händen nicht arbeiten kann, dann wird's ganz schwer, das durchzusetzen.
Was man auch mitbringen sollte, ist technisches Verständnis.
Genau, richtig. Ich muss Zeichnungen lesen. Gerade bei der Herstellung muss ich Zeichnungen lesen. Muss verstehen, was wird da denn gemeint? Welches Maß muss ich haben? Weil das kommt danach auch wieder in den Menschen rein. Das muss einem immer bewusst sein.
Arbeitest du denn eher im Team oder alleine?
Sowohl als auch. Wir haben gewisse Sachen, die sind im Team nur lösbar. Gerade wenn wir neue Instrumente oder neue Gruppen kriegen, dann müssen wir überlegen, wie können wir das denn angehen? Wie können wir es denn optimieren? Das wird dann eine Teamarbeit.
Ja.
Aber natürlich haben wir auch stumpfe Arbeiten, die alleine gemacht werden müssen. Bedeutet, ich bin auch mal eine Stunde nur mit einem Arbeitsgang beschäftigt. Da bin ich dann halt alleine dran.
Ja, eine Stunde nur mit einem Arbeitsgang beschäftigt, das hört sich für mich auch so ein bisschen nach Geduld an, die man nicht unterschätzen sollte. Man darf nicht sofort aus der Haut fahren, sondern sich auch mal länger auf etwas einlassen können.
Genau, richtig. Man muss auch mal gut zureden können ans Instrument. Wenn das Instrument dann gut zugeredet bekommt, dann tut es auch immer das, was man eigentlich will.
Ja, magst du uns mal, lieber Richie, mal so ein bisschen erklären, was denn eigentlich passiert, wenn so ein OP-Instrument oder ein Gerät den Geist aufgibt? Also was sind so die häufigsten Anlässe, dass so etwas bei dir auf dem Tisch landet?
Also ich würde tatsächlich sagen, das ist die falsche Handhabung vom Arzt. Wenn ich da mal sehe, wie ein kleiner Spatel zum Beispiel verschlagen wird, der eigentlich gar nicht dafür da ist, aber halt gerade so Hand war, das sind so die größten Sachen bei uns. Also Verbiegungen und wenn Sachen abbrechen im Maul.
Also so im täglichen Miteinander, wenn man viele natürlich auch in den Händen hält, dann passiert das durchaus mal. Ist ja nicht immer böser Wille, sondern hat sich dann einfach eingeschlichen.
Ja, genau. Und vor allem, man muss ja immer sagen, die Ärzte retten Leben.
Ja.
Und dann ist es auch halb so wild, wenn sie mal irgendwie was kaputt machen. Hauptsache, den Menschen geht's gut, ist das Wichtigste.
Ja. Wann wusstest du denn, das ist genau mein Beruf, meine Berufung? Schon zu Beginn deiner Ausbildung dauert das auch ein bisschen? Sollte man sich da erstmal einfinden in diesen Job? Oder war dir das sehr schnell klar? Das möchte ich jetzt die nächsten, keine Ahnung, vielleicht auch bis zur Rente. Du hast ja noch einiges vor dir. Ja, das möchte ich mir, ja, kann ich mir für die nächsten Jahrzehnte vorstellen.
Ja, bei mir ging es eigentlich relativ schnell. Ich habe meine Ausbildung früh angefangen, mit 15, weil ich schnell Geld verdienen wollte und habe dann direkt nach einem halben Jahr gemerkt, ey, das ist genau das, was ich eigentlich will. Ich habe ein Vorher-Nachher, das mir ganz, ganz wichtig ist, weil man bekommt ein Rohteil. Also ein Rohteil bedeutet so viel wie, ich krieg was, wo nicht fertig aussieht. Und dann bearbeite ich das Stück für Stück und man sieht dann, das wird fertig und es wird zu einem richtigen Instrument. Wenn man sich dann noch im Klaren ist, ey, das wird in den Menschen eingeführt und rettet Leben, dann ist es ein unbezahlbarer Job.
Ja, ist auch was Sinnstiftendes.
Definitiv, ja. Definitiv.
Du erkennst das Ergebnis, du siehst es vor dir.
Genau, und das ist ganz wichtig für mich persönlich gewesen und jeder, der Veränderungen sehen will und mit den Händen handwerklich geschickt ist, ist es eigentlich super geeignet.
Jetzt ist es ja so, wenn ich, keine Ahnung, wieder im Krankenhaus arbeite, da bekomme ich ja das direkte Feedback auch vom Patienten oder vom Kollegen. So ein chirurgisches Instrument gibt dir ja kein Feedback. Das sagt dir jetzt nicht schön, dass ich wieder gerade gebogen wurde. Auch das ist okay oder habt ihr schon irgendwann auch mal so eine Feedbackschleife, die euch erreicht?
Eher weniger. Die Feedbackschleife ist bei uns Qualitätsmanagement, weil man hört ja schon raus, es ist ein relativ wichtiger Beruf und da geht nichts ohne Qualitätsmanagement. Das bedeutet eigentlich so gut wie jedes Instrument, je nach Firma natürlich, wird nochmal angeschaut und wird dann für gut oder schlecht benachteiligt.
Befunden. Wahrscheinlich, so ein bisschen kategorisiert, genau. Kein Problem.
Genau.
Das heißt, sobald das Instrument jetzt wieder am Beispiel gerade gebogen wurde, ist wieder einwandfreier Zustand hergestellt, dann landet es nochmal, bevor ihr das wieder zurückschickt, in der Qualitätskontrolle.
Genau, richtig. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen unterscheiden zwischen Reparatur und Herstellung. Die Reparatur ist es natürlich auch so, da biegen wir eher Sachen wieder gerade, aber bei der Herstellung tun wir wirklich vom Rolling von Null auf alles wieder aufbauen. Das ist so der Unterschied zwischen Herstellung und Reparatur.
Und dann wird es aber nochmal gereinigt, wahrscheinlich erst dann, wenn es wieder in der Klinik angekommen ist.
Genau, richtig. Das Wichtige ist, dass wir dann natürlich die ganzen Rückstände, die auf den Instrumenten drauf sind, wieder rauskriegen.
Ja.
Und das können wir selber gar nicht gewährleisten, weil dafür bräuchte man Maschinen, die nicht bezahlbar sind für uns. Und dadurch gehen wir dann zur Klinik und sagen, die Klinik, bevor sie es nochmal zu Menschen bringen sozusagen, bitte noch einmal grundreinigen.
Und wenn ich jetzt jemand bin, der zwar total Lust hat auf diesen Job, aber ich sehe nicht so gut, ich habe eine Brille, keine Ahnung, 4 Dioptrien, wie wichtig ist mein Sehvermögen bei dieser Arbeit?
Also ich sollte natürlich schon sehen, was ich mache, ist ja ganz wichtig, aber ich sag mal so, dafür gibt es ja Mittel und Wege. Wir haben Mikroskope, wir haben Brillen. Deswegen, also ich sollte schon sehen, was ich mache, aber es gibt immer einen Weg. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat eine Beeinträchtigung im Arm und ihm fehlen ein paar Zentimeter am Arm und er macht seinen Job genauso wie die alle anderen.
Ja, absolut. Das ist ja bei euch auch, das hast du mir auch erzählt, ein sehr diverses Team. Ihr seid international aufgestellt, weiblich, männlich, egal welches Geschlecht. Also es ist wirklich sehr, sehr bunt bei euch.
Genau richtig. Da, wie ich schon vorhin schon mal erwähnt habe, das Wichtigste ist einfach, dass ich mit meinen Händen arbeiten kann.
Ja.
Und der Rest, den lernt man. Ich muss lernwillig sein, mit meinen Händen arbeiten. Dann spielt es keine Rolle, jung, alt, Mann, Frau, spielt gar keine Rolle.
Jetzt musst du mich nochmal aufklären, Ausbildung Chirurgiemechaniker. In Deutschland ist das doch meist auch eine duale Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker.
Nicht ganz, ist was anderes.
Ja.
Den Chirurgiemechaniker, der, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, das größte Alleinstellungsmerkmal ist eigentlich, dass die Schule in Tuttlingen ist. Die Schule ist in Tuttlingen und das bedeutet, alle aus Hamburg, aus Berlin, aus Köln, egal von wo, müssen nach Berlin kommen. Bedeutet, man hat meistens auch Blockunterricht,
Ja.
man hat 3 Wochen Schule, man hat wieder 7 bis 8 Wochen Unterricht, Arbeit, dann hat man wieder 3 Wochen Schule und so ist es halt im Rhythmus immer. Und das ist so der größte Unterschied. Dadurch halt auch dual.
Verstehe. Und der Arbeitsmarkt selber ist wachsend, besonders durch Medizintechnik, Boom, OP-Robotik, da ist ja einiges gerade angesagt, und auch natürlich Klinikmodernisierungen. Da gibt es durchaus Bedarf.
Definitiv. Da kommen wir wieder zum Thema Tuttlingen.
Ja.
In Tuttlingen ist das Mekka davon, da ist gar kein Problem, Auszubildende zu finden. Aber das Problem ist natürlich, der Beruf ist leider ein bisschen zu zentral, weil auf der ganzen Welt, also in ganz Deutschland gibt es Krankenhäuser, die Instrumente haben. Und es gibt auch in ganz Deutschland Firmen. Und da wäre es natürlich wichtig, dass Leute merken, ey, ich muss nicht aus Tuttlingen kommen, um die Ausbildung zu machen, weil es eine tolle Ausbildung ist.
Ja, so Werbung für Tuttlingen machen wir heute definitiv genug. Also alle, die uns zuhören, mal nach Tuttlingen kommen wollen, sehr empfehlenswert. Ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Es ist. Hast du dir denn als Kind oder hättest du dir als Kind mal vorstellen können, einmal medizinische Geräte zu reparieren, die Leben retten,
Niemals.
helfen? Das auf die Idee kommt man doch gar nicht,
Nee,
ne?
niemals. Ich wollte immer Motocross-Fahrer werden
Mhm.
und dann ist jetzt doch was anderes geworden.
Gibt es irgendwelche Aufgaben, auf die du morgens besonders gespannt bist, weil sie besonders anspruchsvoll sind oder mit der Zeit kann einen da nichts mehr überfordern?
Man sieht immer was Neues, also es hört nie auf. Wenn neue Instrumente kommen oder neue Vorgaben kommen, ist immer super interessant. Weil man weiß natürlich nie, wie das Instrument ankommt. Es gibt ja auch ganz neue Instrumente, die jetzt noch gar nicht auf dem Markt sind, also sprich Prototypen.
Mhm.
Und wenn man die dann herstellt, dann ist auch sehr viel Nachdenken, sehr viel Reinfuchsen da und sowas ist eigentlich immer am liebsten.
Und gibt es irgendwelche chirurgischen Instrumente oder auch OP-Geräte, die du am liebsten reparierst? Und gibt es da auch so Nervensägen, auf die du gar keinen Bock hast?
Ja, definitiv, definitiv gibt's Nervensägen. Ich würde es aber gar nicht von dem Instrument abhängig machen, sondern das ist eigentlich Tagesform, wenn ich ehrlich bin.
Mhm.
Also ich mache alles wirklich gleich gern. Ich mache nichts besonders ungern. Ich bin nur jemand, der nicht gern monoton arbeitet, aber das gibt's in diesem Beruf eigentlich nicht so viel.
Nö, aber diese Abwechslung, die ist ja definitiv garantiert.
Genau richtig, eben.
Ja.
Deswegen mag ich diesen Beruf auch so.
Was war denn die kniffligste Reparatur, die du je durchgeführt hast?
Die kniffligste Reparatur war an einem Roboterinstrument. Roboterinstrumenten müssen eigentlich zu 100% wieder danach stimmen, weil wenn sie nicht stimmen sollten, dann haben wir ein Riesenproblem beim Menschen. Also am OP danach.
Ich hatte mal gelesen, dass bei vielen Instrumenten auch diese Toleranzen eingehalten werden müssen und die betreffen oft 0,01 Millimeter.
Genau richtig. Also man hat wirklich teilweise gar keinen Spielraum. Muss sehr konzentriert bei der Arbeit sein. Wir haben ja auch Instrumente aus Augen-OP sozusagen.
Ja.
Und man kann sich mal vorstellen, Auge ist ja sehr, sehr klein, sehr, sehr sensibel, wie da die Instrumente sein müssten. Und das bedeutet, da muss ich wirklich hellwach bei der Arbeit sein.
Ja, aber das kann man doch mit dem bloßen Auge gar nicht mehr erkennen. Dazu braucht man dann wirklich noch Hilfsinstrumente.
Genau richtig. Ohne Mikroskop geht dann auch gar nichts mehr.
Also da ist schon auch höchste Präzision wirklich gefordert bei diesen
Genau.
wiederkehrenden Aufgaben. Monoton hast du ja schon gesagt, ist es eigentlich nicht. Es ist immer sehr abwechslungsreich. Und dann musst du wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen, denn so ein Skalpell ist ja so scharf, dass es Haare auf dem Handrücken fast von selbst schneidet.
Genau richtig.
So, wie oft hast du dich schon verletzt bei der Arbeit?
Noch nie natürlich.
Ja, das war jetzt die offizielle Antwort für, genau, den Arbeitsschutz.
Bei mir war es eigentlich grundsätzlich immer so, wenn ich neue Arbeit bekommen habe, also neue Instrumente, dann habe ich mich immer einmal grundsätzlich verletzt, weil ich immer rausfinden musste, wo hakt's.
Aber du schneidest dich ja nicht automatisch selber, damit, genau, du mal testest, wie scharf das noch ist, oder?
Nein, nein, nein.
Okay, das wollen wir mal nicht hoffen.
Absolut nicht, nee.
Okay, aber du musst die Schärfe schon regelmäßig auch prüfen.
Genau, wir haben Prüfmittel, da ist ein spezielles Prüfverfahren, wo wir haben. Dafür gibt es ein Tabellenbuch, nenne ich es jetzt mal, oder ein DIN-Buch.
Mhm.
Da wird dann rausgelesen, welche Prüfmittel ich brauche, und in den Prüfmitteln wird dann auch gearbeitet.
Na, wenn du jetzt so ein chirurgisches Instrument wieder gerade biegst, ist das dann alles so genormt, dass es dann nur bis zum gewissen Winkel gebogen werden darf? Da wirst du viel lernen müssen.
Genau, richtig. Also es gibt Kataloge, gerade von Herstellern sozusagen. Da sieht man dann auch immer eine 1:1-Abbildung.
Mhm.
Und wenn man das dann nicht mehr herstellen kann, kann man das Instrument dann auch nicht mehr reparieren.
Ja, so ein OP-Instrument kostet auch echt viel Geld. Das sind mehrere tausend Euro zum Teil.
Definitiv.
Ja, so ein falsch justiertes Gerät, das kann richtig teuer werden.
Genau, richtig. Also es gibt Instrumente, die gehen bis mehrere tausend Euro hoch. Es gibt auch Instrumente, die sind ganz günstig. Das ist mal wieder so cool für diesen Beruf, weil es einfach alles gibt. Es gibt günstig, es gibt teuer, es gibt selten, es gibt häufig. Es gibt eigentlich alles in diesem Beruf.
Und wie lange ist so ein Instrument bei euch in der Firma? Also es kommt bei euch an, okay, dann die durchschnittliche Bearbeitungszeit, bis das wieder zurückgeschickt wird. Sprechen wir da von Stunden, Tagen oder kann das auch mal Wochen dauern?
Kommt ganz drauf an, wie die Arbeitslage ist. Wenn wir nicht so viel Arbeit haben, dann kriegen wir Sachen auch in der Woche durch. Das heißt, kommt Montag rein, geht Donnerstag, Freitag wieder raus. Also das kommt ganz wirklich drauf an, wie viel Arbeit ist gerade zu tun, wie aufwendig ist die Reparatur oder die Herstellung. Da kommt es ganz drauf an, was ich vor mir sehe.
Mhm. Ja, vor dir sehen, das ist auch ein gutes Stichwort. Denn es gibt ja auch so Miniaturinstrumente, die sind kleiner als ein Fingernagel.
Ja.
Die extrem empfindlich sind und bei Reparaturen oft eine Lupe oder Mikroskop erfordern. Also da sind wir wieder beim Mikroskop.
Mhm.
Das gehört schon auch zur Arbeit.
Ja, definitiv. Also dafür braucht man kann sich auch vorstellen, was für ruhige Hände man dafür braucht. Und also sowas macht man nicht vor 7 Uhr morgens.
Nee, und vor allem am besten kein Alkohol.
Richtig.
Wenn du dann das Zittern anfängst morgens um 10, dann hast du auch schon ein kleines Problem.
Genau. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil danach ist es leicht kaputt, das Instrument.
Ja, 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 ja. Aber ich denke, ihr seid ja auch gut versichert, wenn mal was passiert.
Hoffentlich.
Ja, also Gruß an den Arbeitgeber.
Genau.
Manche Chirurgiemechaniker nutzen auch 3D-Drucke.
Mhm.
Ist das bei euch auch im Einsatz?
Tatsächlich gar nicht. 3D-Drucker werden nur genutzt bei uns zum Beispiel für Prototypenbau, um zu gucken, funktioniert das, wie sieht es aus, kann ich was dran optimieren, dafür wird es genutzt.
Verstehe.
Also ich habe auch schon mal davon gehört, dass 3D-Druck für Implantate genutzt wird, weiß ich aber nicht genau, wie das mittlerweile läuft.
Ja, also ich glaube oft für so defekte Kleinteile, um diese dann auch temporär zu ersetzen oder Testmodelle zu bauen.
Genau.
Das liest man oft. Was sind denn so die Werkzeuge und Messgeräte, ohne die du gar nicht arbeiten könntest? Mal vom Mikroskop, von der Lupe vielleicht unabhängig.
Also ohne den Messschieber geht gar nichts, weil wie du vorhin ja schon mal erwähnt hast, wir haben Toleranzen von 0,01. Selbst da wird ein Messschieber sehr knapp, dann brauchen wir wieder ein Messgerät. Genau, sorry. und solche Sachen braucht man dann da, also wirklich spezielle Sachen. Es gibt auch Messgeräte, die gehen dann wirklich bis in die 20, 30, 40.000 Euro hoch, um
Wahnsinn.
Ganz, ganz feine Sachen auszumessen. Aber ich würde sagen, der Messschieber und der Hammer sind so das wichtigste Instrument.
Mhm. Also du hast ja einen riesigen Vorteil, den du gar nicht, der dir, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Bei TikTok gibt es so eine Challenge, sehe ich oft, so einen Fußballverein, dann werden die Fußballer da am Rand irgendwie mal zum Mikrofon geholt und dann sollen die schätzen, was mit so einem Maßband, was sind denn 15 Zentimeter?
Mhm.
So. Und die verschätzen sich und die überschätzen sich auch alle. Ja, die glauben dann irgendwie 22 Zentimeter sind 15. So, kann man jetzt sehen, wie man will.
Ja.
Ich glaube, da wärst du ein bisschen genauer unterwegs. Du würdest wahrscheinlich auf die 0,1 Millimeter exakt sagen können, was 14,8 zum Beispiel sind.
Hoffentlich, ja. Ja, das macht die Erfahrung aus und die Übung aus. Ich bin ja auch schon lange in diesem Beruf tätig.
Ja.
Jetzt mittlerweile 15 Jahre.
Obwohl du noch so jung bist.
Ja, genau.
Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja,
aber wenn du mit 15 angefangen hast...
Genau, ich werde jetzt 30.
Na.
Ich habe mit 15 angefangen. Genau.
Herzlichen Glückwunsch, hast noch viel vor dir.
Danke sehr.
Aber toll, dass du schon so lange in dem Beruf auch arbeitest.
Ja, und da sieht man auch wieder, wie toll der Beruf eigentlich ist.
Ja, ja, du hast ja auch ein paar Kollegen, kenne ich tatsächlich ja auch mal, ich kann das an der Stelle schon erzählen, ich war auch schon mal bei euch, habe mir das natürlich auch in Brandenburg mal angeschaut, bin ja mal sehr neugierig auf meine Gäste, gehe da auch gern mal hin und habe auch gesehen, dass die Teamarbeit bei euch sehr, sehr wichtig ist.
Definitiv.
Ja, wie spielt oder welche Rolle spielt die Sauberkeit am Arbeitsplatz? Da ist ja auch so, ich frage das wegen den Schmutzpartikeln. Die können doch auch schon eine OP ernsthaft gefährden, auch wenn das natürlich nochmal gereinigt wird. Aber wenn da jetzt so ein Schmutzpartikel irgendwo reingerät in so ein Glas oder das könnte ja auch rein theoretisch passieren.
Also man muss jetzt schon ehrlich sein und sagen, wir sind nicht komplett steril bei uns. Oder in jeder Firma ist man nicht steril.
Mhm.
Kommt auch ein ganz bisschen drauf an, für welches Land man fertigt. Wenn man für Amerika zum Beispiel fertigt, muss die Ordnung noch viel sauberer sein, als wenn man jetzt für deutsche Firmen herstellt oder repariert. Ja. Einfach wegen Regularien. Wir sind bei uns eigentlich sauber, aber natürlich jetzt nicht steril.
Mhm. Was ich so toll fand, muss ich auch sagen, zum Thema Teamwork, was man bei euch gesehen hat, es hängen überall Urkunden. Lange Betriebszugehörigkeit. Da gehen natürlich jetzt auch in den nächsten Jahren viele in den wohlverdienten Ruhestand. Also Stichwort nächste Generation, Nachfolgeregelungen. Wie schwer ist es für euch, Nachwuchs zu finden? Oder laufen die euch weiterhin die Bude ein?
Nee, ist tatsächlich schwer. Gerade dadurch, dass man diesen Beruf auch nicht kennt, ist es sehr schwer. Die meisten Leute sagen, also wenn ich immer sage Chirurgiemechaniker, sagen die Leute immer Chirurgie was?
Mhm.
Und dann jeder verbindet es gleich mit Krankenhaus, mit Ärzten oder ähnliches. Natürlich hat es auch einen Vorteil, weil dann wird jeder hellhörig, was bedeutet das eigentlich, was ist es eigentlich? Und dann erklären wir ein bisschen. Und die meisten Leute sind dann auch sehr interessiert dran eigentlich, was wir machen. Wir sind viel an Schulen unterwegs, um diese Präsenz zu zeigen, gerade für Lehrlinge sozusagen, dass die diesen Beruf kennenlernen. Wir stellen ihn vor, wir haben immer viel dabei, dass die es kennenlernen. Und Quereinsteiger sind immer willkommen, aber wir müssen halt sehr, sehr viel Arbeit leisten, dass die Leute zu uns kommen.
Ja, und ganz wichtig auch, es ist kein Männerberuf, es ist wirklich egal, ob du jetzt weiblich, männlich, divers, völlig egal, für jeden gut, der diese Voraussetzungen mit sich bringt und auch sich darauf einlassen kann.
Definitiv.
Ja, ist ja so ein bisschen der Beruf auch, wie Mechaniker trifft Chirurg.
Definitiv, ja.
Ja,
ja.
Okay, also das heißt schon, ihr seid auch offen für neue Mitarbeiter, ihr freut euch über Bewerbungen. Aber ich denke mal, wenn jetzt Kolleginnen von dir in den Ruhestand gehen, die das vielleicht 40 Jahre gemacht haben, dann geht ja auch so ein bisschen die Erfahrung flöten. Aber das wird dann auch weitergegeben an die nächste Generation.
Genau, richtig. Also wir sind immer dran bestrebt, sozusagen, wenn jemand in Rente geht, 2 Jahre davor jemanden an seine Hand zu setzen, dass er alles kennenlernt von ihm, dass er jeden kleinen Kniff kennenlernt, weil das ist immer ganz interessant, wenn man neu und alt zusammensetzt.
Mhm.
Die Alten haben ihre Sicht, die Neuen haben ihre Sicht und dann findet man immer einen guten Mittelweg eigentlich. Ist wirklich interessant.
Ja, das ist so ein bisschen wie mit Facebook und TikTok.
Ja, genau.
Ja, das ist ja auch schon wieder eine andere Generation.
Ja.
Aber es kann ja auch sein, dass das der Kollege 40 Jahre so gemacht hat und du sagst ihm, naja, schaffe ich aber vielleicht auch auf anderem Wege und spare noch 15% der Arbeitszeit.
Genau.
Dass man sich da auch auf Augenhöhe begegnet.
Genau, richtig.
Ja. Was macht denn deiner Meinung nach den Unterschied zwischen einem guten und einem herausragenden Chirurgiemechaniker aus? Was ist so das, was das Knifflige an der Sache ist?
Ich würde sagen, verstehen, was man macht. Also das Verstehen für dieses Instrument. Also was macht das Instrument nachher am Körper? Wie wichtig ist dieses Instrument? Wie viel Leidenschaft muss ich da reinsetzen? Also die Leidenschaft ist ein großer Punkt dabei.
Die sollte nicht fehlen, aber das merkt man ja sehr schnell, wenn die nicht da ist, dann wird man das auch nicht 40 Jahre machen wollen.
Genau, richtig.
Wie oft musst du, lieber Richie, improvisieren, wenn so ein Gerät defekt ist und dringend wieder gebraucht wird?
Bei der Herstellung sehr, sehr oft, weil es kommt eigentlich selten wegen dem Gleichen. Also es kommt immer wegen der gleichen Ursache, aber es sieht immer alles anders aus.
Mhm.
Bedeutet also, die sind nie gleich geknickt, die sind mal so geknickt, mal so geknickt. Dann muss man sich neue Gedanken machen, hey, wie kann ich das reparieren, was kann ich daran machen? Und solche Sachen würde ich jetzt mal sagen.
Und wie gehst du damit um, wenn mal was schief geht? Ist das dann eher Routine oder Adrenalin pur?
Nein, aus Fehlern lernt man einfach nur. Man muss diese Fehler dann einfach, man darf ihn einmal machen, beim zweiten Mal sollte man daraus lernen. Das ist wirklich mein Motto. Deswegen, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler und Handwerk ist halt ein Riesenpunkt an der Sache.
Ja, also ich frage das auch, weil ich mir vorstellen kann, dass man sich ja auch in so einem Tunnel bewegt, wenn man sich komplett darauf konzentriert. Mhm. Jetzt sprechen wir wieder von diesen 0,01 Millimeter, keine Ahnung. Und dann hast du da wirklich ja die volle Konzentration auf deine Arbeit. Da vergisst man ja wahrscheinlich auch mal alles um sich herum.
Ja, das stimmt. Ja, wenn man wirklich komplett im Tunnel drin ist, dann ist man wirklich nur in diesem Instrument sozusagen drin.
Ja.
Will auch nur dieses Instrument fertig bekommen und also repariert bekommen oder hergestellt bekommen.
Gibt es denn auch Geräte, die launisch sind, die manchmal einfach nicht funktionieren wollen?
Ja, tatsächlich. Dann hilft auch ganz oft, einfach mal das Instrument wegzulegen und eine Stunde später nochmal damit anzufangen und siehe da, 5 Minuten Arbeit, ist es fertig.
Ach, tatsächlich. Ja. Also es ist wie Beziehungsarbeit.
Genau, richtig.
Ja, also liebevoll, dann geht das richtig. Auch besser.
Gut zureden, streicheln, dann läuft es.
Welches Geräusch in der Werkstatt liebst du? Was ist so das häufigste Geräusch und welches lässt dir die Haare auch zu Berge stehen?
Bei uns in der Firma, sage ich jetzt mal, ist es das Geräusch vom Piepsen. Hört sich jetzt komisch an, aber damit weiß man einfach, die Arbeit ist fertig. Und man kann wieder Menschenleben damit retten, sozusagen. Mhm. Deswegen finde ich das so toll.
Und gibt es eine Kollegin, einen Kollegen, der oder die dich besonders inspiriert haben?
Tatsächlich, ja. Das ist jahrelang mein Vorgesetzter gewesen. Er hat seinen Job so gut gemacht. Ich habe gedacht, mein Leben lang, ich könnte niemals so gut meine Arbeit machen wie er. Und bis ich mal mit ihm drüber gesprochen habe, wie das ist. Und er hat auch gesagt, durch Fehler lernt man, macht deine Erfahrungen. Und er hat mich wirklich sehr inspiriert bis heute.
Schön. Und der arbeitet noch bei euch oder ist er auch schon im Ruhestand?
Er arbeitet noch, genau. Er arbeitet noch.
Gut, also weiterhin fest an deiner Seite.
Ja, genau, richtig.
Du hast ja heute die einmalige Gelegenheit, lieber Richie, auch mal so ein bisschen mit Missverständnissen aufzuklären. Gibt es da irgendetwas, eine falsche Information, die man immer mit eurem Beruf, mit deinem Beruf verbindet, die du heute mal so ein bisschen gerade rücken möchtest?
Ja, es sind zwei Sachen. Also zum Chirurgiemechaniker, es hat jetzt nichts mit Krankenhaus zu tun, also nicht im Krankenhaus arbeiten, außer man repariert dort, ja. Aber Chirurgiemechaniker ist immer jemand, der Sachen herstellt oder Sachen repariert fürs Krankenhaus oder für die OP. Mhm. Und das Zweite ist, alle denken immer, es kommt alles verblutet und dreckig und versifft zu uns.
Ja.
Aber ist nicht so, es kommt alles steril und sauber zu uns.
Genau, also das haben wir heute, glaube ich, auch sehr umfangreich nochmal erklärt. Das ist nämlich wirklich sehr wichtig. Viele denken, oh mein Gott, dann stecke ich mich mit irgendwas an, ja?
Genau.
Das ist nicht gegeben. Und da achtet ihr auch sehr darauf.
Ja.
Ich glaube, ihr desinfiziert eure Hände ja sowieso noch mehr als der Durchschnittsdeutsche oder Durchschnittsmensch in Deutschland.
Ja.
Dürftet ihr eigentlich auch weniger krank sein, oder? Ich frage jetzt mal nicht nach der Krankheitsquote, aber eigentlich bei den ganzen Vorsichtsmaßnahmen.
Ja, stimmt. Also von Instrumenten wird man nicht krank.
Mhm. Und wenn du mal nicht arbeitest, das hast du mir auch erzählt im Vorgespräch, dann spielst du in deiner Freizeit Paddeltennis.
Ja, definitiv. Ja.
Das ist ein Mix aus Tennis und Squash.
Genau, richtig.
Okay, wie oft machst du das?
Mittlerweile sehr oft. Ich bin bis 4 bis 5 Mal die Woche beim Paddelspielen. Das ist für mich der perfekte Ausgleich nach der Arbeit. Weil Arbeit ist, man sitzt teilweise viel und Paddeltennis, da bewegt man sich einfach rundum, hat Spaß, hat coole Leute bei sich. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Hobby von mir geworden.
Schön. Also da kommst du auch so ein bisschen runter vom Alltag und das ist der Ausgleich zum Beruf.
Genau, definitiv. Das ist mein Ausgleich.
Mhm. Was glaubst du denn, wie viele Instrumente oder Geräte du in deinem bisherigen Leben, in diesen 15 Jahren, schon geprüft oder repariert hast? Kann man das, zählt man das irgendwann noch mit? Überschlägt man das für sich?
Nee, ist, glaube ich, gar nicht möglich. Ist, glaube ich, nicht möglich. Also es sind auf jeden Fall mehrere tausend Instrumente. Also
ja, da kommt einiges
mehrere
zusammen.
10.000 Instrumente, ja.
Ich hatte bei mir vor einiger Zeit eine leitende Hebamme, Friederike Knüppling, ist auch schon seit vielen Jahren tätig und die hat, ich glaube, mehr als 3.000 Kinder zur Welt gebracht.
Wow.
Ja, aber sie zählt es jetzt nicht auf den Zehner genau, aber natürlich hat sie dann auch schon mal ein bisschen überschlagen. Und wenn das dann so um ganze Dörfer geht, das ist ein schönes Gefühl.
Mega.
Ja.
Mega.
Wir sind fast schon am Ende der heutigen Folge, aber zwei Fragen habe ich noch an dich. Und zwar, wenn du deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest für die Arbeit als Chirurgiemechaniker, welcher wäre das?
Ich würde sagen, bleib immer dran, vertrau dir selber und bleib immer am Ball und verfolg deine Ziele. Also wenn ich führen will, mach die Meisterschule, geh weiter, führ Leute, auch bei Rückschlägen immer weitermachen. Aus Fehlern lernt man einfach nur.
Ja, definitiv. Wie siehst du die Zukunft deines Berufs in Deutschland? Ist das noch etwas? Ja, natürlich. Ihr sucht weiterhin auch neue Kolleginnen und Kollegen. Aber glaubst du, diesen Beruf wird es auch in einigen Jahrzehnten noch in dieser Form geben?
Ja, definitiv. Ich denke, der Beruf wird niemals aussterben. Einfach aus der Tatsache, Menschen werden immer bleiben, Krankheiten werden immer bleiben. Es wird immer Unfälle geben. Wir brauchen immer Instrumente zum Reparieren und das kann durch nichts ersetzt werden. Also kein Roboter kann es ersetzen, weil er braucht ja auch die Instrumente zum Reparieren. Deswegen ist es für mich zukunftssicher.
Also, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir haben heute gelernt, dass hinter jedem OP-Instrument und jedem medizinischen Gerät mehr Präzision, Herzblut und handwerkliches Können steckt, als man wahrscheinlich vermuten würde. Und dass auch im Technikalltag jede Menge Humor steckt. Bei euch wird ja auch viel gelacht.
Definitiv.
Ja, also von daher vielen Dank, dass du bei mir warst, lieber Richard, lieber Richie, und für dich weiterhin alles erdenklich Gute.
Vielen Dank, André, dass ich da sein durfte und den Beruf vorstellen durfte.